Ja, schönen guten Tag. Als ich mich hier für diesen Session Live angemeldet habe, für den Track Linux, kam die Antwort, Linux gehört dir. Also als Lady of Linux öffne ich den Track und begrüße ich Oliver Rath, der uns jetzt erzählt, wie man zu eigenen Distro in 30 Minuten kommt und wer jetzt werden eingreifen.
Ich stoppe, wir werden sehen.
Gut. Jo, danke.
Also, ganz kurz, bevor ich starte, ich habe den Vortrag hier in zwei Teile eingeteilt. Den ersten Teil möchte ich ein paar kurze Folien bringen, wo ich kurz erläutere, was ich mache. Und die zweite Hälfte, die dann hoffentlich unter 30 Minuten sein wird, werde ich dann eine Distribution live hier erstellen, die man dann vom USB-Stick booten kann. Und falls wir dann noch Zeit haben, machen wir noch Netzboot. Schauen wir mal. Gut, ganz grundsätzlich zu meiner Person. Ich bin schon relativ lang in der Szene drin, habe also 97 mit dem Linux angefangen, habe mal Mathematik studiert, ewig lang her, habe BSD mal gemacht, so das war mein Ursprung, kenne auch da die ganzen Glaubenskriege, habe die Münchner Gentoo-Linux-Gruppe gegründet und habe auch das API Deutschland mitgegründet, falls das jemand kennen sollte von den Zertifizierungen hier. Bin da aber zurzeit nicht mehr aktiv. Jo, was ich sonst so mache, klein bisschen Werbung, arbeite momentan für eine kleine Firma, wo ich auch mit beteiligt bin. Wir machen Netzbootlösungen, und zwar distributionsunabhängige, also wir können alles booten, was ein Betriebssystem ist. Falls das jemand interessiert, darf er gerne nachher zu mir kommen und sich da mehr dazu anhören. Und ansonsten halte ich halt Schulungen und auch ein paar Vorträge, um einfach frisch zu bleiben. So, warum mache ich das Ganze? Es ist die gleiche Frage wie beim Bergsteiger, warum er auf den Berg rauf will, weil er da ist, weil es geht. Hat mich interessiert einfach und zum Interesse kam damals ein kleiner Kundenauftrag, die gesagt haben, sie brauchen ein super kleines Linux, was netbootfähig ist und noch ein paar spezielle Tools an Bord hat, die halt nicht immer standardmäßig bei jeder Linux-Distribution dabei sind. Ganz kurze Frage, wie werde ich verstanden in der letzten Reihe? Gut, okay. So, ich habe mich natürlich, bevor ich das selbst gebaut habe, mich umgeguckt und es gibt aktuell auf DistroWatch, ich glaube, 3.500 oder 35.000 Distributionen. Ich habe es vergessen, es waren also furchtbar viele. Die bekannteste unter den kleinen ist das DemSmall Linux mit, glaube ich, 50 Megabyte mit grafischem Boot. Alles andere ist größer oder anders oder alt und nicht mehr benutzt oder nicht mehr gepflegt. Andere Distributionen wie Knoppix sind riesengroß, machen überall ein Tor auf. Also immer habe ich was gefunden, was nicht gepasst hat. Und speziell für den Anwendungszweck, den ich da gebraucht habe, habe ich ein sehr spezielles Tool benötigt und das war auf keiner Distribution vorhanden. Da habe ich gesagt, okay, ich mache es selber. Ach ja, und ich sollte auch noch über DSL oder Modem bootfähig sein. Und habe ich gesagt, das muss also sehr klein sein. Also sprich, der Fokus, den ich hier setzen möchte, ist eine kleine Distribution, eine Stelle, eine sehr sichere, wo man wenig kaputt machen kann und genau für einen Zweck. Es ist so, wenn ich sage, ich brauche einen speziellen Schraubenzieher, ich brauche eine spezielle Maschine, um etwas zu tun, was keine andere Maschine so gut kann wie das. Und das kann ich halt bei Linux genauso machen, weil ja Linux uns gehört. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir können es selber bauen, wir können es umbauen. Haben also die freie Wahl. Was brauchen wir dazu? Ein USB-Stick. Kundengeschenk. Deswegen nicht so besonders schnell, aber es tut. Dann machen wir uns einen kleinen spezialisierten Kernel. Dann brauchen wir eine Busybox und ein eigenes Startskript. Damit war es das schon. Mit dem Bootlader, den habe ich hier vergessen, der Bootlader kommt natürlich auch noch dazu. Damit haben wir eine funktionsfähige, voll bootfähige Distribution, mit der ich mich auf einem Rechner, wenn ich den Stick einstecke, booten kann. Das Ganze ist aktuell, oh gut, ich habe es jetzt nicht so ganz in die Enge gedrückt, 170 Megabyte groß. Bei dem Kundenprojekt, was wir damals gemacht haben, sind wir dann auf 5,5 Megabyte gekommen, inklusive Root-File-System und Kernel. Also es geht auch noch deutlich kleiner. Wen das hier ein bisschen überrascht, es gab mal Zeiten, da hat eine Distribution auf eine Diskette gepasst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese 1,44. Ne? Also das gab es auch mal. Aber es ist lange her. Gut, wie machen wir das? Am besten, große Empfehlung, immer ein eigenes Verzeichnis anlegen, weil alles im Home-Verzeichnis machen, wird schnell unübersichtlich. Alle Sourcen rein, alles bauen, alles erzeugen und so weiter. Die Schritte, die wir heute machen, sind Sourcen auspacken, konfigurieren, bauen, installieren, Bootlader, fertig. Wie stehen meine Chancen mit 30 Minuten? So, was verwende ich an Tools? Ich muss zugeben, ohne diese Busybox wäre es nicht so einfach gewesen. Wer kennt Busybox? Aha, wer kennt sie nicht? Gut, immerhin. Also Busybox ist ein Tool, ist bei jeder Distribution prinzipiell dabei, ist ein Link, ist ein Programm, welches, ich glaube, etwa 120 Tools abbildet, die alle per Link auf einen Binary gucken und immer je nachdem, als welchen Link ich das Programm aufrufe, reagiert es halt, wie dieser Link heißt. Also wenn der Link ls heißt, macht das Programm ein ls, wenn das Link ein if-config ist, macht es ein if-config und so weiter. Das heißt, ich habe also in etwa knapp 1,8 Megabyte alle Funktionen, die ich für ein Basissystem benötige. Das ist so das Schweizer Messer der Embedded-Distributionen. Um dieses Tool zu bauen, braucht man eigentlich nur zwei Kommandos. Das kann ich kurz mal zeigen. Fangen wir schon mal an. Geht das? Ah, da muss ich kurz hier rausgehen. Gut. Ist das? Will ich schauen, wie ich das mache. Gut. Ah, da ist sie. Das ist diese Tücke. Aus irgendeinem Grund mag mir das hier nicht rübergehen. Probieren wir nochmal. Also irgendwie komme ich da nicht hin. Hat da jemand eine Idee, wie ich da mit meiner Maus rüberkomme? Bitte? Spiegeln heißt? Ah. Ja, okay, Moment, mache ich. Sekunde, das hatte ich jetzt nicht im Fokus, dass das nicht Standard ist. Okay, Darstellung. Cursor, Ambience, Standard, Vergrößerung, Verhalten. Unter Bildschirme? Gut, ich schau mal kurz, Moment. Anzeige. Normal, Starter, aha, Auflösung, fiebrige Ränder, wie mache ich das?
Schalte ich das um?
Alle Bildschirme, Starterposition, ein Bildschirm, ich habe es keine Ahnung.
Alle Bildschirme.
Habe ich an. Ausrichtung normal, eingebaute Anzeige. Da, spiegeln, ich hab's grün. Danke. Spiegeln, da. Jo. Gut. Das machen.
Jetzt musst du, ja, sonst
ja, ja, klar, jetzt muss ich es so machen. Und jetzt muss ich hier wieder.
Sehr schön.
Gut. Gut, also. Ich war mal so frei. Ich habe mir mal die drei Tools, die wir brauchen, heruntergeladen. Komme ich noch nachher ein bisschen dazu, woher ich die habe. Die Busybox kann man sich von der Busybox-Seite runterladen. Den Linux-Kernel brauche ich, denke ich, nicht erwähnen, wo man den kriegt. Und der Bootlader ASM ist eine kleine, wunderbare Programmiereinheit und Lektion in Assembler, Intel Assembler, wo man innerhalb von in einem Bootblock quasi einen Bootlader installieren kann. Sehr schnell, sehr klein, sehr praktisch. So, wenn ich das jetzt bauen will, 14.09 Uhr, los geht's. Zwischendrin rede ich noch ein bisschen. Dann starten wir mal. Ich entpacke die Busybox, wenn sie mich lässt. Ups, habe ich die falsche? Ich habe einen Patch geladen, Moment. Na, jetzt hat. Die Busybox, da habe ich sie einst. So, jetzt haben wir sie. Da war die richtige Busybox. Ich packe sie also aus. Vielleicht für die Leute, die das schon länger kennen, ich brauche das VZ nicht mehr, weil inzwischen das TAR selbsttätig erkennt, wie das Archiv entpackt worden ist. So, dann brauche ich natürlich etwas, wo ich es hinschreiben möchte. Dann gehe ich in die Busybox hinein. So, das ist die Busybox. Wie groß ist die? Nicht so wirklich groß. 15 Megabyte in den Quellen. Und wichtig ist, dass ich jetzt einen Dev-Config mache. Heißt, ich möchte alle möglichen Optionen freischalten, damit ich ein bisschen mehr Auswahl habe. Das geht relativ flott. Und jetzt kann ich in der Busybox anfangen zu bauen. Das heißt, ich kann hier einstellen wie beim Kernel selber. Ich brauche eigentlich nur eine einzige Einstellung. Ich brauche nämlich unter den Settings, bei den Bildoptionen, will ich nur, dass das Ganze statisch ist, weil ich möchte mir das Problem mit dynamischen Libraries jetzt in dem Fall mal sparen. So, das war es auch schon. Mehr ist es nicht. Damit kann ich das Ganze beenden und speichern. Und jetzt sage ich einfach make-j4 vor allem Ding. Jetzt baut ihr ein bisschen. So, will ich ein bisschen weiter? Hier.
Ups, ist es wieder von vorne? Egal.
Das war die Busybox. So, die baut jetzt. Das dauert etwa 3-4 Minuten. In der Zeit kann ich weiter erzählen, was ich als nächstes mache. Ich hole mir einen Kernel. Warum nehme ich keinen fertigen Kernel? Weil ich es kann. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, einen eigenen Kernel zu bauen. Und vor allem benötigen wir bei sehr kleinen Distributionen die Möglichkeit, einige Dinge umzuschalten im Kernel, die in Standardkernel normalerweise nicht vorhanden sind. Weil wir sparen uns, für die Versierteren unter Ihnen, die Init-RAM-FS erstmal komplett. Also wir brauchen keine Init-RAM-FS. Wir bräuchten eigentlich auch keine Module. Wichtig ist für uns nur, dass das Zeug erstmal läuft. Vielleicht hier kurz zum Einschnitt. Das Wichtige ist für Sie, wenn Sie sowas bauen wollen, das ist jetzt nur der Anfang. Sie können dann diese Distribution für sich weiterbauen und erweitern, dass halt das Ihr Schraubenzieher wird oder Ihre spezielle Maschine, die genau Ihre Probleme lösen kann. So, was mache ich? Ich mache einen schlanken Kernel, wo nur die Module aktuell verwendet werden, die ich in diesen zwei Rechner brauche, weil ich möchte nachher den Kernel, den Stick hier bauen und hier aufrufen. Auf der anderen Seite. Und was mache ich als Anpassungen? Ich mache den Prozessor optimal. Ich schaue, dass alle Treiber drin sind, damit das Ding bootet ohne Init-RAM-FS. Und ich füge eine Kernel-Command-Line ein. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. So, dann schauen wir uns doch mal rein. Wunderbar, der ist schon fertig. So, dann gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir den Kernel. Den packen wir natürlich auch aus. Das dauert ein bisschen länger. Das ist ein einigermaßen aktueller Kernel von vor 3 Wochen, 4 Wochen, 5, weiß nicht genau. Ich habe gedacht, ich nehme einfach einen klassischen Vanilla-Linux-Kernel. Da ist jetzt nichts Besonderes drin. Auch hier für die Fortgeschritteneren unter Ihnen, wenn Sie es wirklich ganz exzellent machen wollen, empfehle ich die auf AUFS-Kernel-Sources, die ein Overlay-FS mit drin haben. Dann können Sie nämlich das Dateisystem mit dem RAM-FS überladen. Und dann haben Sie keine Probleme, dass Sie irgendwelche USB-Sticks irgendwann mal schrotten, weil zu viele Zugriffe auf die passieren. Aber hier zum Einstieg erstmal das hier. Schon fertig. So, hier muss man das einfach nur mal. Jetzt genau, jetzt eine Sache, die nicht so bekannt ist. Es gibt beim Kernel-Bauen relativ viele Optionen, die gar nicht so bekannt sind. Die kriegt man mit Make-Help. Und die, die wir hier brauchen, ist die, oder die ich verwenden möchte, in diesem Falle ist die sogenannte Local Mod Config. Das ist die da. Die da. Das heißt, ich nehme den Kernel und nehme alles weg, was er zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht drin hat und nicht als Modul geladen hat. Damit schrumpfe ich das ein auf wirklich die essentiellen Teile, die ich benötige für den Kernel und habe die Sicherheit, dass es zum Testen auf dieser Kiste läuft. Wenn ich das dann für eine große Anzahl von ähnlichen Kisten habe und es läuft da nicht, dann ist die Anzahl der benötigten Änderungen relativ klein. Okay, mache ich also ein Local Mod Config. Ja? Ah, dass er das auf mehrere Prozessoren gleichzeitig macht. Also ich habe hier einen Zweikerner mit Hyper-Threading, also vier Kerne. Und dann geht das einfach schneller. So. So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt muss ich mir den Kernel mal kurz angucken, ob ich nicht noch irgendetwas fest einschalten muss. So, zum einen, das Filesystem brauche ich fest. Wollen wir Extended 4 nehmen? Ist drin. Ist gut. Was wir noch brauchen, ist natürlich der Bustreiber. Der ist, müsste auch drin sein. Hier. SCSI Disk Support ist drin. Gut. Der Serial ATA Driver für Intel Prozessoren ist drin. Hier, AHCIS ATA. Oh, das sollten wir vielleicht auf festschalten. Und der Treiber für den USB, für die USB-Devices, weil ein USB-Stick ist ja ein USB-Device, sollte natürlich auch fest eingebaut sein. Das machen wir unter Device-Treibern. Und da gibt es irgendwo ein USB. Na, wo ist er? Da ist USB, genau. Und hier gibt es irgendwo einen USB Mass Storage Support hier. Den muss ich fest einbauen. So. Das war es auch schon. Habt nicht behauptet, dass es leicht wird. Hm? So. Jetzt müssten wir diesen Kernel bauen. Und jetzt bin ich an diesem Punkt, den kennt man vielleicht aus Kochsendungen, ne? Wenn er sagt, ich habe den Teig gerührt und jetzt lassen wir das 2 Stunden gären. Das habe ich schon mal was vorbereitet. Ich habe nämlich sozusagen das schon mal vorgebaut und kopiere uns das jetzt mal hierher aus meiner alten Demo. Habe ich mir das schon mal hergeholt.
Aber die Zeit wird dazu gerechnet.
Na gut, ein bisschen tricksen darf ich ja auch. Ne? So, da ist das alles schon fertig. Ne? Da habe ich das also genauso, also ich verspreche hoch und heilig, dass das nicht so war. Ansonsten können wir nachher den noch kompilieren. Ich kann es ja mal anschmeißen. Ne? Also, okay. Also meinen wir können es ruhig machen. So, in der Zeit kann man das mal laufen lassen. Das würde jetzt etwa eine Viertelstunde dauern, 10 bis 15 Minuten. Da habe ich gesagt, da wird es mit 30 Minuten dann schon knapp, wenn man den Kernel wirklich selber kompiliert. Okay, aber gut. So, was ich natürlich jetzt hier Ihnen unterschlagen habe, ist der Prozessor. Muss nicht sein, ist freiwillig. Und die Treiber, die habe ich Ihnen alle gezeigt, die Kernel Command Line, zu der komme ich noch. So, was haben wir noch? Um den Kernel zu bauen, brauche ich einen Stick. Den stecken wir jetzt hier rein. Ich meine, ich kann ja mal, also da ist im Moment ein Testsystem drauf, das funktioniert. Das werde ich mal kurz platt machen. Ja, genau, das hier. Das werde ich mal wieder wegschmeißen. Und damit ich nicht das falsche System wegschmeiße, da ist die B1, das ist ein 8 GB Stick. Den werde ich mal mit ein paar Nullen befüllen am Anfang. So, ist die B. Da ein A zu schreiben ist tödlich. So. Gut, damit ist dieser Stick klar und leer. Jetzt wollen wir uns diesen Stick vorbereiten für unsere Mini-Distribution. Ich mache einen F-Disk auf FFSDB. Da ist gerade nichts drauf. F-Disk, ich erzeuge eine MS-DOS-Partitionstabelle für die Fortgeschritteneren. Es geht auch mit GPT, überhaupt kein Problem. Aber ich denke, in dem Fall reicht eine MS-DOS zum Bauen. Vor allem, wenn man das über Netzboot macht, braucht man überhaupt keine Partitionstabelle, da kann man sich das komplett sparen. So, dann brauchen wir natürlich eine neue Partition, eine primäre. Die nennen wir 1, von 1 bis Ende. Und das war's auch schon. Damit habe ich, wenn ich mir das jetzt angucke, eine kleine USB-Platte mit genau einer Partition von 8 GB. Es würden auch 200 MB reichen, aber wir nehmen halt einfach mal 8. Hab gerade nichts Kleineres da gehabt. So, dann brauchen wir natürlich ein Dateisystem. Dann nehmen wir, weil es bekannt und eingesessen ist, das Extended 4 und belegen unser SDB1 mit dem Extended 4. Das heißt, wir stellen... Oh, das sollte nicht sein. Stimmt, das ist ein dämliches Zeug von USB. dass der immer alles sofort einhängt, wenn er was erkennt. Auch nicht? Okay, jetzt, ach, er war eingehängt und deswegen ist das nicht durchgegangen. Okay, ich muss es gerade nochmal machen, Entschuldigung. Hallo? Oh, ich habe einen Check. Ich ziehe es nochmal raus und stecke es nochmal rein. Habe ich von Windows gelernt. So. So, genau. Unable to mount. Okay, das ist gut. So, jetzt schauen wir nochmal an. Ist da noch was? Ja, da ist einer. Den tun wir mal entfernen. Dann schauen wir mal, was da was ist. Nee, da ist nichts. Okay, dann machen wir einen DevSDB. Ach, jetzt hat es geklappt. Schauen wir an. Da ist er. Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt hat er. So, daran erkennt man, dass das ein furchtbar lahmer USB-Stick ist, weil das müsste normalerweise jetzt schon fertig sein. Ich glaube, der schreibt mit 3 Megabyte pro Sekunde oder sowas. Na egal. So, schauen wir mal, was unser anderes Zeug macht. Der baut. Okay. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu unseren Vorträgen. Also, Partitionstablette habe ich gebaut, Extended 4-Dateisystem habe ich gebaut. Was ich für die Fortgeschrittenen noch machen kann, ich kann die FSTAP-Einträge entsprechend so einrichten, dass das XNN4-Dateisystem so reagiert, dass es, sage ich mal, für USB-Sticks recht verträglich ist. Also Discard-Option. Das möchte ich aber jetzt nicht hier vertiefen. Und natürlich OverlayFS, AOFS, irgendein RAM-File-System, um das zu überladen. Möchte ich heute auch nicht machen. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight. Bootlader. Bisher kennt man ja immer nur Lilo und Grub. Die sind beide super und gut und toll, aber sie sind viel zu groß für das, was ich brauche. Und ich habe nach was Kleinem gesucht und dazu muss man etwas wissen. Der erste Block einer Festplatte für Linux ist 512 Byte groß, wie alle anderen Blöcke auch, und ist aber aufgeteilt in 448 Byte. Da kann stehen drin, was will. Und die restlichen Byte auf 512 sind 64 Byte. Das ist die Partitionstabelle. Das heißt, mein Bootlader, wenn ich einen wirklich kleinen Bootlader will, darf der maximal 448 Byte groß sein. Unter FreeBSD gibt es sowas. Die Linux-Leute haben sich das relativ schnell abgewöhnt, weil sie gesagt haben, für die Zwecke, die wir benutzen, ist das meistens viel zu wenig. Aber für uns hier soll es reichen. Das Ganze ist ein kleines Assembler-Programm. Das möchte ich mal kurz zeigen. Kann man sich runterladen, habe ich ja gezeigt, wo man es runterladen kann. Oh, das sieht man nicht gut. Nee, das mache ich anders. Naja. Mache ich anders. Nochmal? ZPG gleich. Ach so, Z. Dark. Okay. Ach so, ja, so könnte ich auch machen, haben Sie recht. Ja. Besser, danke. So, das ist also ein kleines Skript. Sie sehen, es ist noch gar nicht so alt. Obwohl, was ist schon alt in dieser Linux-Welt? Letztendlich sind das ein paar Assembler-Codes. Die kann man sich angucken oder man kann es auch lassen. Und interessant wird es am Ende, da habe ich ein bisschen schon gearbeitet, sieht man, braucht man im Prinzip, man benötigt zwingend einen Eintrag, nämlich die Current LBA und optional noch den Eintrag Command Line. Das heißt, der LBA ist der Eintrag, wo der Bootlader anfängt, die Blöcke herunterzuladen, in dem das Programm VMLinux drin liegt, also der Kernel. Man muss dem Programm also sagen, das beginnt auf der USB-Stick an dieser Stelle. Zeige ich auch gleich, wie man das dann sieht. Und optional natürlich die Command-Line-Parameter. Hier Command-Line, da steht im Moment DB0, da könnte man zum Beispiel reinschreiben, Boot gleich dev sda1. So, das ist so das Übliche. Man kann auch noch viel mehr reinschreiben, nur man kommt furchtbar schnell über diese 448 Byte. Das ist also echt eine böse Hürde. Und deswegen habe ich dann für dieses Projekt hier gesagt, okay, ich werde diese Command-Line in den Kernel hineinlegen. Das geht nämlich inzwischen. Seit Kernel 3.11 oder so kann man die Command-Line auch in den Linux-Kernel mit hineinlegen. Aber ich kann es trotzdem mal stehen lassen, weil es niemanden stört. Diesen Bootlader, den habe ich jetzt quasi mal prophylaktisch gebaut. Jetzt kann ich den mit dem NASM kann ich den übersetzen in Binärcode. Und der schaut dann so aus, da sieht man hier, 421 Byte. Sind wir im grünen Bereich, sorry. Reicht. So. Schauen wir mal, ob unser Kernel noch... Der Kernel baut noch, nehmen wir einen anderen. Ne? So, jetzt brauchen wir, jetzt sind wir im Prinzip schon fast fertig. Jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenschnüren. So, deswegen gehe ich mal kurz in unseren... da habe ich was vorbereitet, Kernel. Und zeige Ihnen noch die weiteren Änderungen, die ich da gemacht habe. Besonders eine, nämlich diese Command Line. Das ist das Einzige, was wirklich noch wichtig ist. Ich breche den mal ab hier. Dauert jetzt zu lange. Und zwar kann man hier in dem Modul Prozessor Type and Features, wenn man relativ weit unten guckt, hier Build in Command Line, Kernel Command Line. Und hier kann man beliebig viel reinklimpern, was man möchte. Habe ich jetzt also für uns reingeschrieben. Wo finde ich die Root? Wenn ich vom USB-Stick boote, ist der natürlich die erste Platte, also DevSDA. Kann man jetzt glücklich drüber sein oder nicht? Ist so. Dann Root-Weight, ein ganz wichtiger Punkt, hat mich 20 Minuten meines Lebens gekostet. Der Root-Weight ist notwendig, wenn ich von USB boote. Weil nämlich der USB-Controller wird relativ spät im Kernel initialisiert. Heißt, wenn der Kernel bootet und möchte dann das Root-File-System laden, dann stellt er fest, da ist ja gar keine Platte, ich bin aus dem Nichts entstanden, weil der USB-Controller noch nicht fertig ist. Das dauert einfach. Bis zu 15 Sekunden kann das dauern. Und wenn ich jetzt reinschreibe Root Wait, dann wartet der Kernel und sagt, USB, kommt was, magst dich. Und dann irgendwann, zack, ist er da. Und dann macht er weiter und dann findet er auch seine SDA 1. Also ganz wichtiger Parameter. Das VGA ist eigentlich nur, damit es schöner aussieht. Ich hatte gehofft, heute noch ein paar tanzende Pinguine vorführen zu können beim Booten, aber hat noch nicht geklappt. Und hinten noch das Init ist auch ganz wichtig, weil die Busybox bietet zwar ein Init an, aber das ist eigentlich zu groß, das braucht keiner. Für unsere Zwecke reicht, wenn wir uns ein kleines Mini-Init schreiben. Was ist überhaupt das Init? Ganz kurz. Das Init ist das erste Programm, was der Linux-Kernel startet. Immer. Das allererste Programm hat auch die Prozess-ID 1 und wird im Kernel hardcodiert gestartet. Das ist also eine feste Struktur, die kann ich nicht ändern. Der Prozess-Init, also das erste Programm, was ich starte, ist immer der Prozess-ID 1 und es muss immer gestartet werden und immer vorhanden sein. Wenn das nicht da ist, funktioniert der ganze Kram nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lege ein Programm namens Init in meine Root. Und das heißt einfach Init, es ist ein ganz normales Shell-Skript und tut halt ein paar Kleinigkeiten, mit denen wir dann arbeiten können. Okay. So. Den habe ich ja schon mal durchkompiliert. Jetzt muss ich mir mein Root-File-System, was ich da habe, das SDA1, muss ich mir hinmounten. Dann nehme ich unseren Standard-Mount-Point, den kennt ja jeder, denke ich. So, und jetzt können wir diesen Kernel... Ja, wo habe ich es? Ja, muss ich selber machen. Das ist eine Option, die kann ich mir nie merken, deswegen muss ich es selber immer wieder nachgucken. Diese Option. Wo haben wir sie? Da. Install Path, da ist sie. Okay, Make. Und jetzt sage ich den Install Path, gebe ich an mit. MNT? Ja?
War das jetzt korrekt mit SDA1 oder müsste da SDB1 stehen?
Zum Mount muss ich SDB1 machen. Habe ich SDA1 gemacht?
Ja.
Oh,
ja.
Gottes Willen. Danke. Danke. Sie haben recht, ja, ja. Das war mein Fehler. So. Genau. Gut. Okay. Gut, jetzt muss ich mich kurz beruhigen, machen wir erst die Busybox. So, Busybox. So, Busybox ist gebaut, haben Sie gesehen. Die Busybox muss ich jetzt auch hineinkopieren. Und Maker Busybox gibt es auch ein Make Install Target ist gleich MNT Store. So. So, sehen Sie, es müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht vertan habe. Ich habe mich vertan. Heißt das wieder Install Target? Config-Prefix war es, genau. Das sind die Dinger, die ich immer wieder falsch schreibe, aber das macht nichts. Jetzt hat es gemacht, genau. Wenn ich jetzt gucke nach Mount, sehen Sie, ich gehe mal da kurz rein. Ups, mein Fehler. Jetzt habe ich hier auf einmal ein paar Verzeichnisse. Und wenn ich mal in das Verzeichnis Bin gehe, dann sehen Sie auf einmal einen Haufen Zeug. Das sind die ganzen Tools, aber nur eins ist grün. Hm? Wahl ist morgen. Ne? Und zumindest in München. Kommunalwahl. Nallinger, falls das jemand kennt. So, Busybox ist das einzige wirkliche echte Programm hier. Das Ganze ist 2,5 Megabyte groß und alle anderen zeigen auf die Busybox und führen damit eine andere Funktion aus. Das Ganze gibt es dann auch nochmal unter SBIN. Da sehen Sie, gibt es auch ein paar Links, ein paar echte. Oh, das war mein SBIN, Entschuldigung. Das ist das SBIN hier. Da sieht man, das geht alles auch nur auf die Busybox. Und es gibt hier auch, und das ist interessant, ein Init. Das könnten wir auch nehmen. Ist auch eine Busybox. Aber wir sparen uns das. So, jetzt haben wir die Busybox installiert. Jetzt brauchen wir noch den Kernel. Demo 6. So, config install target ist mount. So, da muss ich jetzt zwei Sachen machen, install target und install mod target, weil ich ja die Module auch installieren will, die paar, die ich gebaut habe. Oh, habe ich verschrieben, Moment. Install. Den Pass muss ich angeben, Install Pass. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Install Mod Pass und Install Pass ohne Mod muss ich beide angeben. Bitte? Habe ich das nicht geschrieben? Ah, ja, danke. Heute Morgen war es 5 Uhr. So. Ja, sehr gut, danke. So. Was man jetzt nicht sieht, dieser Stick blinkt jetzt ganz fürchterlich. Also 3 Megabyte pro Sekunde, tschakka. Wird jetzt der Kernel installiert und bis der fertig ist, das dauert noch eine Sekunde, kann ich schon mal ein bisschen erklären zu dem Linux Bootloader. Dem muss ich nämlich noch einen Parameter mitgeben und den kann ich eruieren, indem ich Folgendes mache. Es gibt ein Kommando, das nennt sich hdparm und hdparm hat eine spezielle Option, die nennt sich fipmap, auch nicht sehr bekannt. Mit fipmap kann man also herausfinden, wo sich ein bestimmtes Programm auf der Festplatte befindet, welcher Block es startet. Und das zeige ich einfach mal an meinem Standard-Kernel. Zum Beispiel der hier. 16 Generic zum Beispiel. Sieht man hier, hat er eine kleine Liste, Byte Offset, Begin LBA, End LBA und so weiter. Und für uns wäre von Bedeutung dieses Begin LBA. Das müssen wir diesem kleinen Assembler-Programm mitgeben, damit der auf seine Kernel zeigt. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Dazu kann ich aber erst machen, wenn der Kernel auf dem USB-Stick ist. Also kann ich nicht machen, den Kernel habe ich schon in meinem Verzeichnis drin, mache es dann und schiebe es dann rüber. Dann bekomme ich nämlich die Position vom Kernel auf meiner alten Festplatte und nicht auf dem USB-Stick. Funktioniert nicht. Dann schauen wir mal, wie weit er ist. Erledigt, das ist schön. So, dann gucken wir mal nach MNT. Wunderbar, da sehen Sie, System Map, Vim Linux, Config, die üblichen drei Sachen. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich hätte gern HD-Paaren mit FipMap von VM Linux 13.3.6. Oh, das ist schlecht. Das sollte nicht der Fall sein. Genau, das ist eine beliebte Quelle. Und zwar das Problem ist, wenn ich den Kernel kopiere auf die Platte und er segmentiert mir den Kernel in zwei Teile, dann geht es nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich sage, ich mache, kopiere mir den ein zweites Mal. Chemnitz Demo Linux 6 und mache dann ein nur den Kernel selber. Und hoffe, dass er ihn diesmal an der Stelle schreibt. Ah ja, das braucht Sie nicht kümmern, das ist eine Geschichte von Ubuntu. Der Ubuntu versucht dann damit auch noch einen neuen Grub zu bauen. Das ist leider ein bisschen lästig, aber kann man nicht ändern. So, und jetzt schauen wir uns nochmal das an. Na, wo habe ich es hin? Okay, HD-Parm. Immer noch nicht. Das ist ärgerlich. Das Problem ist, wenn der in zwei geteilt ist, dann macht der Bootloader Ärger. So, dann mache ich jetzt Folgendes. Probieren wir es nochmal. Ja, der Old sollte ja das. Der Old ist ja der segmentiert. Der Old, den ich jetzt umbenannt habe, das ist der segmentierte. Und jetzt kopiere ich einfach den Kernel ein zweites Mal und hoffe, dass er mir dann den nicht mehr segmentiert. Da habe ich leider relativ wenig Einfluss drauf. Chemnitz Demo Linux. So. Okay. Jetzt schauen wir nochmal. HD-Paaren. Ah ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, der USB-Stick ist beim Kopieren noch nicht fertig. Gibt's auch. Warten wir einfach ein bisschen, machen wir einen Sync. Gut. Schauen wir nochmal. Nochmal, der Old? Ja, guck. Schauen wir nochmal, den da? Ist genauso. Jetzt machen wir es mal anders. Ja, also ich sag, irgendwann muss er hinten dran einhängen. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht macht, aber. Genau. So, schauen wir mal, wie der aussieht. Dagegen hilft etwas, ich habe gedacht, ich spare mir das heute, aber es ist immer so, wenn man sich was spart, kommt es nachher dann doch ein. Ich probiere es jetzt gleich mal, aber an sich, das ist echt ärgerlich. Der ist wirklich. Was man auch machen könnte, ist, dass man die erste Partition quasi ein paar Megabyte nach hinten schiebt und es einfach direkt hinter dem Master Boot Record schreibt und dann einfach als Block 2 dann den Kernel beginnen ließe. Das ist die zweite Möglichkeit. So. Hui! Yeah! So. Jetzt machen wir den. Right. 2. Moment, den da benennen wir jetzt um. So, jetzt sage ich, right. Na. So, machen wir nochmal einen Test. Was? Ah, right 2, danke. Dann mein Fehler wieder. 13,6. Right 2. Ja, ja. Ich komme auch in deinen Vortrag. So. HG PAM. Ja, passt. So, jetzt brauchen wir diesen LBA-Block. Und, das wird dir bei sowas auch nichts nützen, ne? Chemnitz Demo. Und jetzt habe ich hier meinen Bootlader. As. Und jetzt muss ich diese Ziffer dort eintragen. Da hinten. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, wie Sie sehen. Heißt einfach hier die Zahl nehmen. Wie war das mal das Kommando zum Hell machen? Wiki gleich dark. Okay. Und jetzt hier diesen Block. So, das ist das einzig Wichtige, was wir diesem Bootlader mitgeben müssen. Also Sie sehen, das ist nicht gedacht, um wirklich flexible, für alle Zeiten benutzbare Distributionen zu machen, sondern wirklich um diesen speziellen, möglichst kleinen Stick zu bauen. So, jetzt muss ich mir den noch kompilieren. Das geht sehr schnell. Schauen wir mal, wie groß er ist. Immer noch 421, war klar. Und jetzt muss ich den Bootlader an den Master Boot Record vorne hinsetzen. War es auch schon. So, nochmal in Sync. Na, probieren wir doch mal. Das kommt gleich. Mache ich noch eins. Mache ich hinten her. Zeige ich erstmal mit dem Standard-Init-Skript, wie das aussieht, und dann machen wir uns noch ein eigenes rein. Hm? Man sollte das Netzteil auch zusammenstecken. Nichts an, ne? Also ich sehe was. Da musste ich kurz noch umstellen im BIOS, dass der anscheinend auch auf extern geht, aber eigentlich sollte er auch so auf extern gehen. Oder war nicht richtig drin, kann auch sein. So, lassen Sie mich kurz gucken, ob das in den Gerätekonfigurationen Schnellladen, Virtualisierung. Was muss ich denn da machen? Damit er das anzeigt auf beiden?
Ich weiß nicht, ob das, also diese Option mir das überhaupt passt.
Laden, Lichtsensor. Ansonsten muss ich den runterfahren, hilft ja auch nichts.
Ich kann Sie mir bezeugen. Ich,
okay,
kann
Sie, machen. Sie bezeugt mal, ob es geklappt hat.
Ich erzähle, genau, was ich sehe.
Okay. Ja. USB. Ja. Was klingt der hier? Sieht man, ja. Jetzt lädt er den Stick. Das dauert, wie gesagt, 3 Megabyte pro Sekunde, dauert ein bisschen, 3-4 Sekunden.
Genau, wir haben im BIOS ausgewählt, dass es von USB booten soll, aber erstmal. Ich sehe schwarz.
Kommt gleich. Dauert einen Moment. Da blinkt er immer noch.
Oh ja, jetzt kommt er.
Jetzt wurde er da. Sieht man was? Nee. Jetzt wartet er, ne, weil ja hier SDA ist noch nicht da. Und jetzt?
findet er irgendwas nicht.
TTYs findet er nicht.
Mhm. Er soll ja auch nur die erste öffnen.
Okay, dann machen wir es so.
Bluescreen.
Dann machen wir es so, dann mache ich jetzt noch das Inscript dazu und dann fahre ich dir mal kurz runter und boote den. Hm? Machen wir es so. Okay. Jetzt haben wir den nochmal hier. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Inscript. Ein kleines Inscript ist folgendermaßen. Ach ja, stimmt. So. Ah, gut. So, jetzt ist das Ganze natürlich wieder hier schön hier unten. Auswerfen. Okay. Das hat man doch eben schon. Ach, ist schon gemacht. Okay. So. Irgendwie findet er mein Stick gerade nicht. Na gut, dann gebe ich heute mal nach und sage, okay, das ist also Media. Ist er da? So. Das macht Ubuntu, hängt dann immer unser wunderbar Media sonst was ein. Hier ist also unser wunderschönes System. Von der Größe aktuell 179 Megabyte. Und wir wollen jetzt unser eigenes Bootscript dazu haben. Zeige ich mal kurz hier. Das habe ich schon mal vorbereitet. Aber es ist nicht groß, es sind nur 5 Zeilen, ist nicht schlimm. Nur beim Vertippen ist immer ärgerlich vom Debuggen. Und zwar, das ist, wo ist es? Oh, ich habe es wieder weggeschmissen, egal. Gut, dann machen wir es schnell selber. Und zwar, wir machen im Root-Verzeichnis, machen wir das, eine sogenannte, ein Tool namens Init. So, unter der Busybox haben wir ein Ä, genau, haben wir kein Ä. Bin Bash. So. Bash geht nicht, richtig, mein Fehler. Wir sind in der Busybox. Busybox kann nur SH oder ASH, also ASH. Wenn man mehr möchte, dann muss man sich das selber dazu bauen. Deswegen für uns jetzt nur als Minimal Bash. So, was man noch machen kann, man könnte noch das Proc-File-System und das Sys-File-System dazu mounten. Das lasse ich jetzt aber mal kurz weg. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ganz wichtig ist, dass dieses Teil, sonst kann nämlich unser System damit nicht arbeiten, dass dieses Programm ausführbar gemacht wird. Weil sonst, nicht change own, sondern change mod. Gut. So, und dieses ausführbar gemachte Init-Programm macht eigentlich nichts anderes als zu starten. Hallo Welt auszugeben oder hallo liebes Publikum. Und danach, auch noch ein wichtiger Punkt, in die Shell zu gehen, damit wir was tun können. So, mehr soll es eigentlich gar nicht. Oh, man sieht das ja ganz furchtbar schlecht. Wie war das? ZBG gleich dark. Ja. So. Mehr braucht man eigentlich nicht. Man kann noch die Proc-File-System, Sys-File-System mounten, aber das war es auch schon. So, damit war es das. Damit ist der soweit erledigt. Jetzt muss ich nur kurz gucken zur Sicherheit, ob ich auch im Kernel das richtig angegeben habe mit dem Init-Skript. Das change-cd-linux 6 müsste aber eigentlich stimmen. So.
Prozess-Type und Features ganz unten.
Ja, habe ich. Sbin slash init. Gut. So, das war es auch schon. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze synken, ich kann es aushängen. Ach ja, Debian unten. Da. Auswerfen. Dann booten wir mal vom USB-Stick. Kann man das vielleicht ein bisschen runterfahren, dass man da noch was sieht? Das wäre super. So, jetzt dauert es ein bisschen, weil zu Beginn, das muss ich erzählen. Also ist eine Sache, ich brauche eine Zeugin. Da gucken Sie. Also wenn ich den so boote, dann kommt es anscheinend nicht auf den externen Schirm. Ich weiß auch nicht warum. Das habe ich leider nicht ausprobiert, dass man das auch wirklich sieht. Aber man sieht hier, ich habe gebootet und man sieht eine Shell.
Ja, wir haben einen Punkt. Yay!
Tut mir leid, dass man das hier nicht sieht. Ja, okay. Klar, logisch.
Wir haben keine Zeit mehr.
Gut, dann, ja, super. Okay, also so gerade eben, 30 Minuten, hat geklappt.
Ja, genau, ganz genau, ganz genau.
Ganz genau, okay. So, haben wir noch Zeit für 2 Minuten Fragen oder so?
Ja, 2 Minuten Fragen und...
Okay, Fragen.
Also ich habe eine Frage.
Ja.
Ob man die Einleitung auch schriftlich irgendwo findet?
Ich schicke sie euch, ne?
Achso,
nein, machen wir Folgendes. Ich gebe das dem Chemnitzer Linux-Tag. Also ich wollte das eigentlich für den Tagungsband machen, aber bei mir ist kundentechnisch so viel Arbeitsamtklang, dass ich das ist jetzt die Kurzversion gewesen. Genau, dass man das einfach nochmal die Sachen kurz darunter erzählen kann. Es gibt zu dieser Art Linux-Bauen, findet man auch sehr viel im Netz zum Thema minimales Linux-Bauen. Aber was dort nicht steht, sind die vielen Fallstricke, die man umgehen muss. Dass man zum Beispiel ganz gerne vergisst, dass der Bootsektor auf einmal überschrieben wird, dass beim Kernel die falschen Module drin hängen und so weiter. Lauter kleine Fallstricke, die alle nicht wild sind, aber in der Summe sitzt man dann tagelang dran und weiß nicht, was los ist. Also mache ich gerne, dass ich das nochmal zusammenfasse. Dann bedanke ich mich und ja, hoffe, es hat Spaß gemacht.